Das ist ein sehr wesentlicher Satz aus zwei Gründen. Vielleicht, dass das aus psychologischer Sicht wesentlicher ist, dass negative Emotionen, wir steigen gleich richtig ein, eine sehr wertvolle Ressource darstellen. Das heißt, wer das ignoriert, nutzt zum einen etwas nicht, was er hat als Ressource, und zum anderen kostet es Energie, diese Negativität als solche sozusagen zu ignorieren, zu unterdrücken. Und insofern ist das etwas, was man auch nicht ignorieren sollte.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Professor Hoffmann. Es ist mir eine Freude, Sie in unserem aktuellen Leader Talk begrüßen zu dürfen.
Guten Morgen, es freut mich, anwesend zu sein. Das ist schön.
Und Sie bieten eine willkommene Abwechslung im Kontext der positiven Psychologie, dass Sie ein sehr spannendes Buch geschrieben haben zu der negativen Psychologie. Und ich würde gerne mit einem Punkt starten, der mich sehr, sehr angesprochen hat, nämlich: Wer das Negative leugnet, lebt auf Pump.
Ja, das ist sehr richtig. Da haben Sie sich den wahrscheinlich treffendsten Satz rausgesucht aus dem ganzen Buch. Das freut mich. Können wir gerne mit anfangen. Was hat Sie denn fasziniert an dem Satz?
Ja, es sind ja mehrere Aspekte. Erstens, in der Ambivalenz der aktuellen Welt, etwas zu leugnen, ist immer zu hinterfragen, ja, weil alle Werte können zwei Seiten einer Medaille sein oder sogar drei Seiten. Und gleichzeitig sprechen Sie auch davon, dass man auf Pump leben kann. Und wenn man Ihr Buch liest, weiß man, dass Sie auch die Bilanzierung sehr, sehr schmunzelnd mit einflechten in die Psychologie, was auch sehr spannend ist. Ne?
Ja, Sie sagen es. Also das ist ein sehr wesentlicher Satz aus zwei Gründen. Vielleicht, dass das aus psychologischer Sicht wesentlicher ist, dass negative Emotionen, wir steigen gleich richtig ein, eine sehr wertvolle Ressource darstellen. Das heißt, wer das ignoriert, nutzt zum einen etwas nicht, was er hat als Ressource, und zum anderen kostet es Energie, diese Negativität als solche sozusagen zu ignorieren, zu unterdrücken. Und insofern ist das etwas, was man auch nicht ignorieren sollte. Da geht wirklich was verloren und man muss das praktisch, dieses Unterdrücken des Negativen immer überkompensieren. Und das kostet natürlich Energie. Insofern lebt man auf Pump. Ja, man braucht die Energie von was anderem und insofern fehlt einem was.
Und was hat Sie bewegt, vor dem Hintergrund der letzten 30 Jahren, wo die positive Psychologie, die übrigens, glaube ich, evidenzbasiert ein bisschen unter Druck steht, weil man da sehr schlecht replizieren kann, sich
Ja.
mit einem Gegenteil zu beschäftigen?
Letztendlich war es die Erfahrung in der Praxis. Also es ist so, dass ich die positive Psychologie ist ein relativ komplexes Theoriengebilde, die auch viel des Negativen mit einfängt, aber das kommt bei den Menschen nicht an. Also wenn Sie 100 Leute auf der Straße fragen, werden Ihnen wahrscheinlich 90 eine unklare Definition von positiver Psychologie geben. Und eben die meisten Leute denken, wenn ich nur positiv genug denke, komme ich weiter. Und das hat mich eigentlich dazu veranlasst, diese Wahrnehmung in der Praxis, ein Buch darüber zu schreiben, dass eigentlich das Negative mindestens genauso wichtig ist wie das Positive und sozusagen mit integriert werden muss. Streng genommen ist mein Buch natürlich auch Teil der positiven Psychologie, aber da muss man schon relativ tief drinstecken, um das erkennen zu können. Mir geht es eben darum, dass die negativen Aspekte unserer Persönlichkeit, die vermeintlich negativen Aspekte, sehr viel auch ökonomischen Wert in sich tragen. Und da wollte ich eben ein Sachbuch drüber schreiben. Das Buch ist bewusst relativ einfach gehalten, relativ leserfreundlich, mit vielen Beispielen aus der Geschichte und der Wirtschaftsgeschichte, um eben zu zeigen, wie man mit Negativität umgehen kann, wie man die persönlich einfangen kann und wie man diese auch produktiv umsetzen kann.
Und Sie haben einen interessanten Satz geprägt für mich: Die Schatten verschwinden nicht nur, weil wir das Licht aufdrehen. Und mit anderen Worten, unterdrückte Gefühle verschwinden nicht, sie speichern sich. Ja.
Ja, Ja, und sie werden auch praktisch toxisch und destruktiv. Also es ist, Sie können sich das so vorstellen, dass es ist Energie vorhanden und die Energie muss irgendwie umgesetzt werden. Und wenn ich diese Energie unterdrücke, kostet das mehr Energie, als ich sozusagen aufwenden müsste, um diese Energie auszuleben. Und das kann zu wirklichen langfristigen psychischen Problemen führen, wenn ich das Negative, was jeder Mensch in sich hat, einfach nur immer weglächle oder ignoriere oder sonst wie kompensiere, dann werden die Kompensationsmechanismen oft relativ toxisch. Und das ist genau das, was es sozusagen zu verhindern gilt.
Und ich habe auch Ihr Buch als Teil der positiven Psychologie aus der Perspektive der positiven Auffassung der negativen Gefühle verstanden. Weil auch die Gefühle, wie zum Beispiel Angst, auch als Frühwarnsystem dienen können. Und das ist eine andere Seite der gleichen Medaille. Sie haben ja Zweifel, sind keine Blockaden, sondern Investitionen, die Denkfähigkeit. Ja. Scheitern ist nicht das Ende, sondern eine notwendige Entladung überladeter Systeme. Negative Psychologie bedeutet nicht, im Dunkeln zu verharren, sondern das Dunkel als Ressource zu nutzen.
Sie sagen es, genau. Absolut der Kern, und das ist das, wo die meisten Leute, auch die Gesellschaft an sich, gerade in Deutschland, ich bin ja immer mal wieder in Deutschland, merkt man, dass die Gesellschaft sich fast schon krampfhaft dagegen wehrt, das Negative zuzulassen. Ich erlebe das häufig auch im Kleinen mit Kindern. Kindern wird oft gar nicht mehr zugebilligt, mal traurig zu sein oder mal wütend zu sein. Es wird alles so geglättet. Also viele Leute schaffen es gar nicht mehr, ihren Kindern einen Zugang zu Negativität zu verschaffen. Und das finde ich sehr gefährlich. Und auf breiter Basis beobachten Sie mal, welches Kind darf heute noch wütend oder traurig sein, ohne dass gleich gesagt wird, ist doch nicht so schlimm, wir können das und das machen. Den Kindern wird gar kein Raum gegeben, das zu lernen. Und das pflanzt sich dann in die Gesellschaft fort. Also ich erlebe praktisch bei jedem Auftrag, den ich habe, dass es Manager gibt, die keinen Zugang zu ihrer Aggressivität haben, keinen Zugang auch zu Wut, zu Traurigkeit, zu Überforderung. Und das wird dann oft schnell sehr problematisch in der Praxis. Die Leute sehen das zwar nicht, aber da entstehen, also ich würde mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, dass 60-70% aller Führungsprobleme in Unternehmen durch die Verleugnung des Negativen geschehen. Und das ist etwas, gegen das ich angehen möchte, auch mit diesem Buch. Das ist bei mir auch in der Beratung ein größerer Fokus, dass ich mir das immer gerne anschaue, weil einfach da sehr viel verloren geht. Ich leugne praktisch die halbe Seite der Medaille oder ignoriere sie und kann so viel mehr anfangen, wenn ich diese Dinge auch lerne, produktiv zu verarbeiten.
Aber lassen Sie uns ein paar negative Gefühle aufgreifen. Fangen wir mit Wut an. Wut ist ja auch in gewisser Art und Weise Energie, wenn das in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Die Frage ist erstens, wie, dass man das Gefühl annimmt und akzeptiert. Und dann ist die Frage, wie reguliere ich das, ja, in der eigenen Ambivalenz des Lebens? Ja.
Es fängt eigentlich an mit einem mit Metakognition. Also das ist immer der erste Schritt, der sinnvoll ist bei der Sache. Das heißt, man muss lernen für sich, die Emotion zu erkennen. Das ist gerade bei Wut oder Aggression gar nicht immer so trivial, weil das oft durchaus versteckt ist. Es ist so, unsere Gesellschaft ist voll von dieser passiven Aggressivität, die nicht so nach außen tritt, aber oft sehr aggressiv ist im Kern. Letztendlich fängt es an mit der Fähigkeit, sich selbst und das, was man denkt und fühlt, zu beobachten. Und wenn man das kann, machen wir beim Beispiel Wut oder Aggression als solche identifizieren und dann praktisch innehalten, einen Puffer zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen und dann zu überlegen, was macht die Wut mit mir? Wo lenkt sie mich hin? Wo kommt sie her? So ein bisschen diese metakognitive Exploration sozusagen starten für sich. Und dann kann man durchaus lernen, die Wut, diese Energie, Sie sagen es ganz richtig, jede Emotion ist Energie, Emotionalität ist ein ganz wichtiger Faktor auch für den persönlichen Erfolg. Und dann kann ich natürlich überlegen, wie nutze ich diese Energie positiv? Also zum Beispiel bei Aggression oder Wut ist es etwas, wo man schauen muss, wie lebe ich diese Wut aus. Das muss natürlich in einem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen stattfinden. Aber das kann sehr produktiv sein, weil Wut häufig ein Weg für Abkürzungen ist. Wut entsteht, das gilt für diese ganzen negativen Emotionen, die entstehen nicht aus Desinteresse oder aus Langeweile, sondern die entstehen, weil Dinge wichtig sind, weil sie Marke für Wichtigkeit sind, persönliche Wichtigkeit. Sie werden sich nie über etwas aufregen oder wütend werden, was sie nicht interessiert, was für sie keine Wichtigkeit hat. Insofern geht es dann sehr stark darum zu erkennen, was liegt dahinter. Und dann in einem zweiten Schritt muss natürlich im Vorfeld auch das soziale Gefüge so gestaltet werden, dass man diese Wut ausleben kann. Zum Beispiel jetzt in einem Arbeits-, in einem Management-Kontext. Die wenigsten Führungsgremien machen sich zum Beispiel Gedanken darüber, wie Emotionen in den Arbeitsalltag integriert werden. Also die meisten wissen gar nicht, dass sie praktisch ihre Wut einsetzen können in Meetings. Wenn da jemand mal einen lauten Ton sagt, erschrecken die meisten und sagen, Gottes Willen, jetzt müssen wir ihn gleich beschwichtigen oder sonst was. Nein, man muss als Gruppe einen Weg finden und lernen, definieren, wie wir mit diesen Emotionen umgehen. Und dann kann man da durchaus sich mal anschreien im Meeting oder andere Dinge machen, die sehr, sehr helfen, schneller auf den Punkt zu kommen und dann die wirklich wichtigen Dinge umzusetzen.
Aber das ist ja auch ein Zeichen für die Kinder, dass sie mit ihren Emotionen sehr offen umgehen, wie mit negativen und positiven. Jetzt, wenn ich mir das in eine Firma vorstelle und da beginnen alle Erwachsene wie die Kinder, ihre Emotionen laut zu regulieren, ist es nie gefährlich, dass wir in einem mentalen Irrenhaus landen?
Ich würde sagen, die meisten Themen sind so oder so ein Irrenhaus. Insofern ist der Unterschied nur sehr gering. Scherz beiseite. Nein, es geht nicht darum, dass man sie, die Regulierung von Kindern ist sehr intuitiv. Genau darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir anfangen, jede Emotion, die aufkommt, ungefiltert in die soziale Umwelt zu lassen, sondern das Ganze vorher sozusagen zu kartografieren und zu besprechen. Eines der Tools, was ich da immer sehr gerne hernehme, ist die Morphologie des Geistes. Also die meisten Leute wissen gar nicht mal, wie sie denken. Also es geht darum, man muss sozusagen für sich selbst eine Art Landkarte erstellen. Wie denke ich denn? Wie arbeite ich mit meinem mentalen System? Und das kann man sozusagen nebeneinander legen. Jeder hat diese Landkarte und dann kann man Anknüpfungspunkte finden, definieren. Sozusagen Schnittstellendefinitionen, technisch gesprochen. Dass zum Beispiel alle wissen, wenn ich wütend werde und jemand anschreie oder bewusst in diese Emotion reingehe, also es gibt diesen metakognitiven Schritt, ich überlege mir, ist das wirklich wichtig, was möchte ich erreichen, dann beschließe ich, ich gehe in diese Emotion rein und schreie zum Beispiel meine Kollegen in einem Meeting an, da muss im Vorfeld natürlich klar sein jedem, dass das passieren kann und jeder muss wissen, er wird so aggressiv, dass er das machen muss, weil ihm die Sache so wichtig ist. Da ist irgendein Punkt, da müssen wir jetzt ganz genau zuhören, was ist, damit wir da nichts was Wichtiges übersehen, weil Wut in diesem Fall ist zum Beispiel ein Marker, dass wichtige Dinge übersehen werden, die sonst im Meeting vielleicht gar nicht angesprochen werden würden. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, wenn das nicht im Meeting geschieht, dann schwelt das weiter. Das kann über Monate gehen, dass Leute verfeindet sind miteinander und immer wieder kleine Spitzfindigkeiten austauschen, aber das löst das Problem nicht, sondern das bindet ganz viel persönliche Energie in die Überdeckung der Emotionen. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen. Das bedeutet auch, hier habe ich praktisch die Möglichkeit, Abkürzungen in Prozessen zu schaffen, dass ich sehr schnell in einem Sozialsetting, wo jeder weiß, Emotionalität ist in diesem Umfang zugelassen. Das muss die Gruppe definieren. Das muss man praktisch in einem moderierten Workshop, sage ich mal, gemeinsam definieren, mit Begleitung am besten. Und dann ist jedem klar, ich agiere Emotionen so oder so aus. Das weiß ich von jedem. Dann muss man das auch gar nicht persönlich nehmen. Oft hat diese Wut ja nichts mit einem persönlich zu tun, sondern es geht um etwas, was darunter liegt. Und sobald das die Leute verstanden haben, funktioniert das mit dem Ausleben relativ gut. Es geht nicht darum, ungefiltert jede Art von Emotionalität rauszulassen, wie es Kinder tun. Ich möchte eins anmerken zu dem Thema Kinder. Sie sehen, bei Kindern klappt das sehr gut. Also Kinder können sehr schnell in die Wut gehen, aber es ist auch schnell wieder vorbei. Und dieser Geschwindigkeitseffekt, das ist etwas, was man auch sehr gut im unternehmerischen Umfeld nutzen kann.
Ja, auf der anderen Seite muss man sehr aufpassen, dass man nicht cholerisch wird. Und das erlebt man ja auch. Ich habe das vor 20 Jahren auch erlebt, wie man mit einem Menschen umgeht, wo man weiß, der kann sehr, sehr schnell cholerisch reagieren, sehr schnell wütend werden. Und das ist jetzt aus der Metakognition sicher nicht reguliertes Verhalten, sondern ein unreguliertes Verhalten. Und das ist dann wiederum auch gefährlich. Ja.
Richtig, aber das hat nichts mit dem Prozess zu tun, wie ich ihn schildere. Das ist metakognitiv nicht reflektiert. Diese Leute haben auch oft keinen wirklichen guten Zugang zu ihren Emotionen. Also es geht sehr stark darum, die eigene Emotionalität im ersten Schritt auch wirklich zu hinterfragen, zu verstehen, auch zu formen. Also Emotionen sind durchaus ineinander umwandelbar. Ich muss nicht gleich dem ersten Impuls folgen, sondern ich kann ein ganzes Stück weit wählen, wie ich diese Energie auslebe. Das ist etwas, was man lernen muss, aber das geht. Und da entsteht eigentlich die Produktivität. Es geht nicht darum, gut zu heißen oder zu unterstützen, dass Leute sehr cholerisch sind oder sehr aggressiv oder sehr wütend. Es geht schon darum, die Dinge bewusst einzusetzen und nicht einfach nur sich gehen zu lassen. Eigentlich ist es das Gegenteil davon. Es geht eben darum, Emotionen als wirtschaftlich wertvolles Gut zu behandeln. Das sind sie aber nur in dem Punkt, wenn ich mir ihren Wirkungen bewusst bin.
Und das, was Sie auch davor erwähnt haben, das resoniert mit mir auch sehr, wo Sie sagten, dass wenn man Emotionen jetzt unterdrückt, irgendwann kommen die raus, oder Sie schreiben, der Preis für unterdrückten Dissens ist immer höher als der Preis für frühzeitige Konfrontation. Eine meiner Lieblingsweisheiten ist in diesem Kontext auch, der kleine Schmerz steht immer am Anfang. Ja.
Absolut. Das ist das, was ich meinte, dass diese Konflikte auch toxisch werden und sich aufbauen. Also wie oft erlebt man im Unternehmen, dass auch wirklich Feindschaften entstanden sind, dass ich die andere Person gar nicht mehr wirklich ernst nehme oder ihr gar nicht mehr richtig zuhöre, weil das überlagert wird von lange aufgebauten Feindschaften oder einfach von den mag ich nicht, der sagt immer irgendwas Doofes, also ganz, ganz plakativ ausgedrückt. Das gibt es relativ häufig. Und die Kosten sind sehr hoch, wenn so Beziehungen so toxisch werden, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig miteinander reden kann und immer nur so passiv-aggressiv vor sich hinstichelt. Genau das gilt es zu verhindern. Und genau das geht damit, indem ich negative Emotionen, negativ ist ja auch nur ein Marker, das heißt, es gibt an sich natürlich keine negative Emotion. Ich kann jede Emotion in einem sinnvollen Maße ausleben, auch wenn sie sehr negativ ist. Das Negative entsteht dadurch über die gesellschaftliche Normung. Und das ist etwas, wo man in Unternehmen viel zu wenig drüber spricht. Also wer spricht schon über Emotionalität? Die Leute denken immer, es ist professionell, seine Emotionen an der Tür abzugeben, wenn sie im Beruf sind. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist professionell, seine Emotionen zu kennen, zu beherrschen und sie sozusagen richtig ausagieren zu können. Und das ist eigentlich der professionelle Ansatz.
Auf der anderen Seite, solche Emotionen wie Neid, so in der russischen Sprache gibt es eine klare Unterscheidung zwischen weißen Neid und schwarzen Neid.
Okay.
Ja, in der deutschen Sprache ist das, glaube ich, nicht sehr geläufig, weil man auch weißen Neid als ein Orientierungspunkt für noch nicht ausgelebte oder erreichte Potenziale betrachten kann. Das wird aber sehr selten in diesem Kontext betrachtet, das ist auch kulturell bedingt, weil in den USA ist da tendenziell zuerst die Frage, was hat er anders gemacht, um das zu erreichen? Bei uns fragt man, okay, das ist jetzt äußerst ungünstig, dass er so viel erreicht hat. Wie sehen Sie das?
Absolut treffend, das wusste ich nicht mit der russischen Sprache, ich spreche leider kein Russisch. In der Tat, also diese Unterscheidung, es gibt so ein bisschen die Unterscheidung im Deutschen zwischen Neid und Missgunst. Neid ist eher etwas, dass man etwas haben will, was der andere hat. Missgunst ist eher, dass man nicht will, dass der andere es hat. Also das ist so ein bisschen diese Unterscheidung. Neid kann insofern produktiv sein, weil er sehr klar darauf hinweist, auf Mangelvorstellungen in der eigenen Persönlichkeit. Es ist ja meistens so, dass man eben auch etwas möchte, was der andere hat. Das ist ganz nachvollziehbar. Und Sie sagen es schon ganz richtig, wenn man sich auf den Weg konzentriert, was muss ich denn tun, um dahin zu kommen, kann Neid sehr antriebsfördernd sein, kann durchaus sehr sinnvoll sein, neidisch zu sein. Es geht um die Umsetzung. Und die Umsetzung ist etwas, was auf metakognitivem Level geschehen muss. Das heißt, ich muss mir sehr bewusst sein, was das löst diesen Neid aus, wie kann ich diesen Neid aktualisieren und wie kann ich dann sozusagen damit weiterarbeiten. Und in diese negativen Strömungen, es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass diese negativen Emotionen, man sollte sich nicht zu sehr natürlich da eingraben, gerade wenn man sie ausagiert, löst diese Ausagierungsphase eigentlich dieses tiefe Eingraben ab, weil das, was Sie sagen, ich nehme an, dieses schwarze Neid in der russischen Sprache ist etwas, wo man wirklich sehr missgünstig auf jemand anderen schaut und eigentlich alles tun will, damit der andere es nicht hat und einem selber ist es gar nicht so wichtig. Da wird das natürlich destruktiv. Der Umgang kann dann natürlich schon kippen.
Und wenn wir jetzt Missgunst aus der Perspektive der negativen Psychologie betrachten, wo finden wir da die positiven Elemente?
Naja, Missgunst hat dann hauptsächlich nützliche Elemente im Hinblick auf das persönliche Umgehen. Also wenn ich zum Beispiel erkenne, oh, es gefällt mir gar nicht, dass Herr Müller aus der Nachbarabteilung einen neuen Porsche hat. Ich möchte, dass der keinen Porsche hat. Das sagt mir ja sehr viel eigentlich über mich selbst. Zum einen, wie erlebe ich denn zum Beispiel einen Kollegen, der eben etwas hat, wo ich möchte, dass er es eigentlich nicht hat? Warum erlebe ich das? Was sind meine Beweggründe? Bin ich vielleicht, fühle ich mich dem unterlegen? Habe ich irgendwelche Wissenslücken? Hat mich der komisch behandelt? Das sind alles Dinge, die dann eigentlich aufgearbeitet werden müssen, um produktiver sein zu können. Insofern hat das schon
Respekt für einen selbst. Das ist eine Einladung zur Reflexion.
Genau. Das sind letztendlich alle Emotionen, aber eben auch die negativen.
Und Sie haben einen sehr interessanten Aspekt der Resignation aufgegriffen. Und Sie haben gesagt, dass das ein Rückzug zur Rekonfiguration ist. Ja. Mhm. Fand ich eine sehr schöne Metapher.
Ja, wissen Sie, oft wird ja Rückzug gar nicht als Option gesehen. Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Punkt, den ich in dem Buch immer wieder rüberbringen möchte. Man beschränkt sich sehr stark, wenn man das Negative ausklammert. Man nutzt einfach einen Teil der verfügbaren Klaviatur nicht. Und bei Resignation ist es genauso. Oft ist einfach Resignation und Rückzug erstmal notwendig und auch psychisch sehr gesund. Also wenn etwas nicht geht, ist es sinnvoll, eine Pause einzulegen, erstmal ruhiger zu werden, zu resignieren, durchaus auch ein Thema von mir aus mal fallen zu lassen und dann zu schauen, was hat es mit mir gemacht. Es erfordert halt viel, viel Arbeit mit sich selbst, viel Arbeit mit dem eigenen Geistsystem. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, wie man praktisch mit seinem eigenen Geist als Instrument arbeiten kann. Das sind Themen, wo man dann sehr stark selbst gefordert ist. Und Resignation wird ja oft gar nicht zugelassen und das ist der Fehler, dass etwas eben kategorisch ausgeschlossen wird. Ja,
ich fand das gut. Sie sagen, Resignation ist eine kontrollierte Notabschaltung, um den Zusammenbruch zu verhindern, und wenn man dann irgendwann nicht resigniert, landet man vielleicht in einem Burnout, weil diese Notabschaltung nicht funktioniert hat. Ja,
und es werden einfach Dinge überspielt. Und dann am Schluss, es hat mir gut gefallen, wie Sie gesagt haben, die Kosten sind am Anfang immer die kleinsten. Das heißt, wenn ich das eben überspiele, brauche ich viel Energie. Und dann läuft man in, gut, Burnout ist natürlich ein sehr unscharfer Begriff.
Sagen wir Depression.
Depression oder einfach schwerwiegende psychologische Probleme, die ich so nicht hätte. Und das ist eben auch ein wesentlicher Aspekt bei der negativen Psychologie. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass das sehr zur mentalen Gesundheit beiträgt, diese negativen Aspekte zu kennen und zu nutzen.
Und wie schätzen Sie dann die Spannung zwischen Pessimismus und Optimismus?
Sollte man kennen, aber ich bin kein Freund von beiden. Also letztendlich ist eine wohlwollende Neutralität, mental gesehen, auf sich selbst blickend, ist eigentlich das Produktivste. Das heißt, es hat natürlich Vorteile, sich auch mal wo reinzusteigern, aber dieses Momentum zwischen Reiz und Reaktion, das möglichst auszubauen, schafft Neutralität, und Neutralität schafft Handlungsfähigkeit. Gerade Leute, die sehr optimistisch sind, fallen auch schnell wieder in Löcher oder überspielen Phasen, wo man eigentlich resignieren müsste. Das heißt, zu viel Optimismus kann auch destruktiv sein. Genauso wie zu viel Pessimismus natürlich einen Chancen verpassen lässt oder Potenziale nicht sehen lässt oder auch einfach zu hart mit sich selbst sein lässt. Das ist auch nicht hilfreich. Also eigentlich ist dieses innehaltende Momentum ist etwas, was man sehr stark ausbauen sollte, wenn man kann. Und das würde ich eben als wohlwollende, als positive Neutralität werten, dass man mit einer Grundstimmung rangeht, aber eben das Ganze nicht in eine Richtung kippen lässt. Das ist vielleicht auch etwas, was aus dem Buch man mitnehmen kann.
Jetzt aus der Perspektive der Haltung in diesem Leben, ich meine, wie unsere Energie folgt ja unserem Fokus und Sie betonen diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Wie ich den Raum betrete, entscheide ich ja durch meine Glaubenssätze und Filter meines Lebens. Und wenn ich jetzt tendenziell, sagen wir, beschwingt, eingestellt und aufgestellt bin, werde ich auch einem Reiz, vielleicht auch einen positiveren Touch, ja, vielleicht zuschreiben, was mir auf lange Sicht doch einfacher das Leben gestalten lässt. Ist das, es gibt ja diese bekannte Experimente über die Glückspilze. Ja, wenn man sich als Glückspilz bezeichnet, findet man da Geld, wo die Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen, nicht finden, obwohl sie vor gleichen Voraussetzungen stehen und gleichen Rahmenbedingungen. Das heißt, in gewisser Art und Weise ist unser Fokus, wird von uns justiert und es gibt aber auch Untersuchungen, dass Optimisten tendenziell zufrieden und erfolgreicher durchs Leben gehen, wobei ich jetzt dafür keine Hand ins Feuer legen werde.
Bevor ich drauf komme, möchte ich in einen anderen Punkt nochmal kurz einsteigen. Man kann sich das nicht so ganz aussuchen. Also es gibt immer etwas, was sich sowas wie emotionale Temperatur. Natürlich schwanken wir immer ein bisschen, aber das ist für jeden Menschen individuell festgelegt. Also es gibt so manche Leute, die schwanken sogar, halt.
Bitte? Sogar genetisch zu 50-60%.
Ja, das ist, man kommt nicht raus. Es gibt einfach Leute, die schwanken zwischen eher, wenn absolutes Glück 10 ist und tiefe Depression 0, dann schwanken die zwischen 3 und 5 und jemand anderes schwankt zwischen 6 und 9. Mhm. Und da kommen sie nicht raus. Also das ist wahrscheinlich das, was im Kern dahinter steht, was sie meinen. Es ist natürlich eine Kunst, dass wenn man für sich am depressivsten ist, noch immer positiv bleibt, also sozusagen auf einem oberen Bereich der Skala. Aber das ist einfach nichts, wo man was tun kann. Also da helfen sie eben nicht weiter mit Glaubenssätzen oder mit das kann man nicht lernen, das ist so. Und dann muss man eben lernen, damit umzugehen, dass ich meistens sehr negativ bin. Und das ist etwas, was man kennen muss, dem muss man sich bewusst sein. Und dann vielleicht auch bewusst gegen seine eigenen Gefühle oder seine eigenen Entscheidungen handeln und sagen, das muss ich jetzt anders sehen, um weiterkommen zu wollen. Aber immer wichtig ist dieses Bewusstsein für sich selbst, dass man weiß, wer man ist, dass man weiß, wie man funktioniert, wie man denkt, wie man arbeitet. Und dann kann man damit weiterkommen. Grundsätzlich bin ich aber auch Ihrer Meinung, dass Leute, die auf dieser Skala einfach weiter oben sind, es im Leben leichter haben. Das ist sicherlich richtig.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Sie haben sich auch kritisch über Growth Mindset geäußert in dem Buch, am Rande jetzt nur als Beispiel für nur das Positive zu sehen. Bei Growth Mindset habe ich, das ist in meinem Verständnis, so im Sinne von Carol Dweck, das ein bisschen anders aufgefasst, weil sie Unterschied wahrgenommen hat zwischen Growth Mindset und Fixed Mindset. Und Growth Mindset bezog sie darauf, dass man die Fähigkeiten hat, einfach an sich zu glauben, dass man alles sich erarbeitet kann, wo Fixed Mindset in der Serie von angeborenen Fähigkeiten ausging. Passt das tatsächlich in die positive Psychologie oder ist das eher negative Psychologie zuzuordnen, weil dann um die Reflexion der Fähigkeiten und des Einsatzes geht?
Gute Frage. Also ich würde es Ich würde es schon fast mehr in die negative Richtung interpretieren. Ich mag, was ich daran nicht mag, ist, dass diese Überbetonung des Positiven, dieses Growth Mindset, insofern wieder eine Ausrichtung sozusagen darstellt, die immer nur ins Positive zielt. Also ich glaube, die Tendenz, wenn ich dem folge, ist, dass man negative Dinge überspielt, ignoriert, sagt, es wird schon, ich muss einfach nur weiterarbeiten, und das ist es eben nicht. Ich glaube, es zerstört dieses Innehaltemomentum. Und dieses Innehaltemomentum finde ich ganz, ganz wesentlich. Ich glaube, das untergräbt man damit. Natürlich ist es an sich Leute, die das können und die das für sich nutzen können, das ist schön und gut. Aber ich halte es für relativ wichtig, diesen Inhalteschritt mehr zu kultivieren.
Ich stelle fast jedem Psychologen die Frage, wie er mit der stoischen Psychologie und stoischer Philosophie umgeht, weil zwischen Reiz und Reaktion ist, glaube ich, das ist mit Abstand der wichtigste Aspekt der stoischen Philosophie. Und noch bevor Viktor Frankl das bekannt gemacht hat, wie sehen Sie die Richtung?
Ja, ich bin ein großer Freund von Viktor Frankl und seiner Arbeit. Die deutsche Philosophie insbesondere ist natürlich schon auch etwas schwierig, wenn ich jetzt an Heidegger denke oder so. Da gibt es viele Aspekte, die vielleicht dieser innehalten Momentumsthematik ein bisschen entgegenstehen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass die ganze Psychologie ist deutsch. Das ist eine letztendlich deutsche Erfindung, wenn man so möchte.
Oder österreichische, je nachdem jetzt aus welchem deutschsprachigen Fällen.
Deutsch, kulturell, Österreich und Deutschland ist kulturell ja doch relativ nah. Sagen wir so, es wäre, glaube ich, nichts, was in Brasilien entwickelt worden wäre, und es ist, glaube ich, auch nichts, was in China entwickelt worden wäre. Insofern ist das schon sehr stark die eine mitteleuropäisch-deutsche Kultursicht auf die Welt. Und da hat sich natürlich sehr viel eingeprägt. Die Psychologie war ja ursprünglich in der Philosophie angesiedelt. Das war ja, hat sich daraus entwickelt. Da gibt es natürlich schon viele Parallelen. Und gleichzeitig ist es schon sehr kulturspezifisch. Also ich bin ja relativ viel international unterwegs. Und da merke ich schon, da stößt die Psychologie, wie man sie so kennt, teilweise sehr an Grenzen. Und da funktioniert
ja. Wie sehen Sie, wo sehen Sie die internationalen oder kulturellen Unterschiede?
Die sind immens, meiner Meinung nach. Also nur mal ein paar Beispiele zu nennen. In China kann man zum Beispiel mit so Depression oder dieser Umgang mit Emotionen kann man gar nichts anfangen. Also ich lerne immer wieder regelmäßig, dass diese Problematisierung der Psychologie problematisiert meiner Meinung nach viel zu stark, die findet man in anderen Ländern nicht. Also zum Beispiel in China findet man das nicht. Die Leute haben natürlich auch negative Phasen, aber niemand würde das problematisieren. Und dieses sehr viel um sich kreisen, das findet auch nicht statt. In Brasilien kenne ich es zum Beispiel auch nicht. Da hat man, finde ich, eine andere Sichtweise aufs Leben oft und einfach eine komplett andere Sozialisierung. Und da wird diesem Psychologisieren oft einfach sehr viel weniger Raum geboten.
So. Aber ist das nicht die Unterdrückung? Sagen. Weil wir haben ja über negative Emotionen gesprochen, dazu das zu reflektieren. Ich meine, Asien ist ja in gewisser Art und Weise deutlich kollektivistischer und wir sind deutlich individueller unterwegs. Da unterordnet man sich der Gemeinschaft und deswegen eigene Depression wird vielleicht gar nicht wahrgenommen. Und wenn
ja,
man
es wird, ja, Sie sagen es, genau. Es wird nicht wahrgenommen, es wird gar nicht als Thema gesehen. Und das nimmt dem Ganzen natürlich auch ein bisschen die Bedeutung. Schärfe. Es hat gerade dieser Shintoismus hat natürlich eine sehr ahnenzugewandte, eine sehr tradierte Dimension. Und natürlich bringen sich die Leute dann auch oft häufiger um, als mit Problemen umzugehen. Aber ich rede jetzt einfach nur von der Gesamtheit in der kulturellen Wahrnehmung, die ist sehr anders. Und woanders werden Emotionen auch deutlich schnell ausagiert. Also da zum Beispiel in Brasilien werden auch negative Emotionen sehr viel eher ausagiert. Da wird weniger innegehalten natürlich, aber es wird dafür mehr ausagiert. Und dann, das löst die Dinge natürlich auch wieder auf. Insofern ist einfach der Umgang sehr unterschiedlich. Und ich finde, in Deutschland ist man immer so in einem Mittelfeld gefangen, was für mich auch die ganze Psychologie ein ganzes Stück weit ist, was mir nicht daran gefällt. Auch deswegen habe ich mein Buch geschrieben, dass man immer so problemfokussiert ist. Es gibt weit weniger psychische Probleme, als man gemeinhin annehmen will. Wenn man denn es in der Lage, in sich selbst in die Lage versetzt, seine Emotionen zu erkennen, seine psychische Landschaft kennt und weiß, wie man damit arbeitet. Und dann entstehen weit weniger Probleme, als man wahrhaben will. Und was eine Gefahr in der Psychologie ist, auch philosophisch gesehen, ist diese Verschleppung. Wenn ich mich jahrelang mit einer Therapie beschäftige, ist das oft sehr, sehr destruktiv, weil dann schon so Co-Abhängigkeiten zwischen dem Menschen, der Therapie braucht, und dem Therapeuten entstehen. Und das will man eigentlich auch nicht. Also ich bin da kein Freund von. Ich sage immer, alles, was über 6 Monate Therapie geht, ist meistens destruktiv. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Studien dazu, die das so belegen oder auch rausgefunden haben. Man darf es nicht überbetonen. Also man sollte sich selbst kennen, man sollte sich mit der Thematik beschäftigen, aber man soll es nicht ins Unendliche treiben. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die sieht man ja auch in der deutschen Philosophie seit Kant, dass man sich sehr viel immer um die gleichen Probleme kreist. Das hat auch negative Aspekte.
Und wie würden Sie England gegenüber Deutschland einschätzen oder einwerten?
Ja, es ist kulturell schon ähnlich. Ich würde sagen, es hat mehr Toleranz ins Negative gehend generell. Also die Leute können für sich, glaube ich, ein bisschen besser Negativität akzeptieren, und sie ist auch gesellschaftlich ein bisschen verbreiteter. Gleichzeitig gibt es natürlich einen größeren Konsens darüber, was gesellschaftlich erlaubt ist und was nicht. Insofern wird natürlich auch viel unterdrückt und nicht wahrgenommen an Negativität. Ich würde es generell relativ ähnlich einschätzen.
Okay, aber was denen jetzt gelungen ist, ist eine Riesenmobilisierung. Ich weiß nicht, wann das war, gegen Migration. Das war ja ein Wahnsinn zu sehen, wie viele Menschen da mobilisiert werden. Ist das etwas, was Spezifisches in England ist? Oder, weil Sie sagen, das ist ja ziemlich klar, welche Werte da sind, was konform mit der Gesellschaft geht oder nicht. Aber das war jetzt gegen die Gesellschaft oder für die Gesellschaft, je nachdem.
Ich glaube, dass von meinem Eindruck her rührt das ein bisschen aus sich einer sehr schnell, sehr stark verschärfenden sozialwirtschaftlichen Lage in England. Also ich habe eher den Eindruck, dass da die sozialen Systeme deutlich belasteter sind und auch deutlich diese Entwicklung, gerade mit dem Brexit, das hat England bisher wirtschaftlich, es gibt solche Stimmen und solche Stimmen, ich finde, es hat England nicht gut getan bisher. Ich glaube, es gibt eher große gesellschaftliche Probleme, die akuter werden. Und ich glaube, dass diese Mobilisierung in Deutschland oder in anderen zentraleuropäischen Ländern genauso stattfinden wird, wenn wir mal ein paar Jahre weiterschauen, wenn die Effekte von sinnlosen Kurzfristmaßnahmen, wie in Deutschland ja viel zurzeit passiert, wenn die Effekte verpufft sind, dann kann ich mir auch vorstellen, dass deutlich mehr Leute auf die Straßen gehen, wenn einfach harte Entscheidungen anstehen. Ich muss A oder B machen. Heute versucht man ja A und B ein bisschen zu machen mit viel Geld, und das wird nicht mehr lange gehen, insofern, wenn man sich dann entscheiden muss. Und man hat ja in Deutschland gesehen, es gab ja vor einiger Zeit diese Bauernproteste, dass nur minimale Einschränkungen dazu führen, dass sehr viele Befindlichkeiten aufkommen und die Politik eigentlich auch gleich einknickt. Das meine ich auch mit der Fähigkeit, gesellschaftlich Negatives auszuhalten. Man ist ja oft gar nicht mehr in der Lage, einen negativen Effekt den Leuten zu verkaufen und auch auszuhalten, dass mal jemand nicht einverstanden ist. Das ist dieser ewige Konsens, der angestrebt ist. Das geht halt nicht immer. Und das ist etwas, ich glaube, auch psychologisch gesehen, man muss das lernen, weil sonst wird man große Probleme gesellschaftlich kriegen.
Ja, und wir kommen zurück auf unsere Weisheit. Der kleine Schmerz steht immer am Anfang, ja?
Ja, Sie sagen es, ja. Am Anfang ist es noch handhabbar und da ist es auch noch besser verkaufbar. Wenn die Leute sich erst dran gewöhnt haben, dann wird es immer schwieriger, ja.
Haben wir nicht in der heutigen Gesellschaft so einen zwanghaften Drang nach Glück, ja? Und durch Social Media wird das noch zusätzlich befeuert, weil wir da nur positiven Seiten des Lebens sehen und alles, was unter dem Wasser verborgen ist, kriegt man gar nicht mit. Ich erlebe das auch in meinem Umfeld, was es bedeutet, nach außen ein wunderbares Bild abzuliefern. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, weiß man, dass das nicht alles immer rosig ist, was da vorgespielt wird.
Ja, das ist natürlich diese Darstellung, diese Aufmerksamkeitskultur, die wir haben. Und bin ich hundertprozentig bei Ihnen, diese Jagd nach Glück ist eine vollkommen falsche Kategorie. Also vollkommen, es ist, wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, absurd, dem Glück hinterher zu jagen, weil Glück eben etwas ist, was nicht kommt, indem ich hinterher jage, sondern was durch Sein entsteht und nicht durch Streben. Es ist interessant, dass Sie es ansprechen. Ich habe mich nämlich auch relativ intensiv mit dem Thema bis vor kurzem beschäftigt. Nächstes Jahr erscheint ein Buch von mir zu dem Thema. Eben, ich mache einen Gegenentwurf zu Glück, diesem Glücksstreben. Ich schaue mir praktisch mir diese griechische Philosophie an und spreche dann noch darüber, was ist denn wirklich etwas, was Zufriedenheit oder auch Glück entstehen lässt. Und das ist eben nicht das Streben nach Glück, so schön das immer in Medien oder Filmen dargestellt wird, sondern es ist Sinn. Und es ist ganz stark eine Sinnorientierung, die wirklich zufrieden macht und die einen sehr viel mehr im Einklang mit sich selbst leben lässt, was mit der Suche nach Glück überhaupt nichts zu tun hat. Also wenn ich Glück suche, bin ich wahrscheinlich schon restlos verloren. Es sind einfach andere Faktoren, die glücklich machen als Glück.
Ja, wobei Sinn ist ja auch so ein Begriff, der inzwischen, glaube ich, absolut inflationär genutzt wird. Und ich habe mit Professor Busch darüber gesprochen, was ist Sinn im Leben und was ist Sinn des Lebens. Und der tendiert ja dazu, immer den Sinn im Leben zu finden, in der Tätigkeit, die man ausführt, und nicht einen großen Sinn des Lebens zu finden.
Genau, davon spreche ich auch. Es geht nicht um den Sinn. Das Leben hat keinen Sinn als solchen, sondern es geht sehr stark darum, wie Sie sagen, in kleinen Tätigkeiten, im Alltäglichen, auch wirklich im Sozialen, im Gesellschaftlichen, in der Verbindung mit anderen Menschen, Sinnhaftigkeit ist wahrscheinlich das bessere Wort als Sinn, zu finden. Und darüber entsteht normalerweise sehr viel Zufriedenheit. Und da hat sich dieser moderne Diskurs mit dem Glück sehr stark entkoppelt von, weil über Sinnhaftigkeit redet oft keiner. Und unsere Gesellschaft ist voll mit Nicht-Sinnhaftigkeit, also Sinnlosigkeit. Die meisten Jobs sind sinnlos, die meisten Unternehmen sind sinnlos, die meisten Dinge, die wir kaufen können, sind sinnlos. Und eigentlich ist unser Leben zugemüllt von Sinnlosigkeit. Und da aufzuräumen, ist eine schwierige Aufgabe.
Aber wer bestimmt, was sinnhaft ist und was sinnlos ist? Weil Sie sagen, viele Dinge, die wir kaufen, sind sinnbefreit. Wer kann das entscheiden? Weil ist das nicht sehr individuell für einen? Jetzt greifen wir den Porsche vom Nachbarn an. Für ihn war das ein Traum seines Lebens, ja, vielleicht von Ahnen schon. Und jetzt hat er dieses Bestreben tatsächlich hinbekommen, und jeden Morgen, wenn er den Motor anschmeißt und alle Nachbarn wach werden, fühlt er sich unglaublich glücklich. Ist das jetzt sinnhaft oder sinnbefreit? Wer kann das bestimmen?
Das kann man sehr einfach selbst bestimmen. Wenn er sich dabei glücklich fühlt und sozusagen das dauerhaft positiv zu seinem Leben beiträgt, würde ich sagen, warum nicht? Ich glaube nur, dass es das nicht gibt. Also ich glaube nicht, dass es diese ideelle Person gibt, und wenn, macht man sich sehr viel vor. Also das mag ein Reiz sein, der am Anfang irgendwie neu, verführerisch ist. Ich glaube, dass das unglaublich schnell abstumpft. Und alles, was mit sozusagen, ich würde es ein bisschen an der Ausrichtung ausmachen, alles, was im Außen stattfindet, wird sich abnutzen. Also sei es das Auto, sei es die Uhr, sei es das Haus, sei es jedes andere Konsumgut. Das mag kurzfristig nett sein, aber es hat normalerweise keine Sinnhaftigkeit dahinter, es sei denn, es hat einen funktionalen Sinn. Also es gibt durchaus Produkte, an denen man sich immer wieder erfreuen kann, weil sie eine spezifische Aufgabe sehr, sehr gut verrichten. Zum Beispiel ein spezielles Messer oder so funktionaler Luxus, ein besonders ausgereifter Korkenöffner, wo Sie sehr einfach eine Flasche öffnen können. das sind Dinge, die Sinn als Produkt machen. Nicht immer, aber das kann Sinnhaftigkeit erzeugen. Ich glaube einfach, dass Sinnhaftigkeit in der Interaktion entsteht, auch mit sich selbst und eben nicht im Außen. Das heißt, alles, was nach außen gerichtet ist, ist meiner Meinung nach schon mal potenziell sehr unwahrscheinlich mit Sinnhaftigkeit belegt. Sinn entsteht in einem inneren Dialog mit sich selbst. Und alles, was diesen Dialog behindert, ich würde sehr stark sagen, ja, der Porsche behindert deinen Dialog. Jede Art von Luxuskonsum meiner Meinung nach inzwischen behindert diesen inneren Dialog mehr, als es ihn fördert, wird keinen Sinn stiften, weil es einfach ein konsumistische Notwendigkeit ist. Also unsere Wirtschaftsordnung baut nun mal darauf auf, dass immer mehr Leute immer teurere Sachen kaufen. Und ich glaube eher, dass das Zwänge und Abhängigkeiten schafft. Und Zwänge und Abhängigkeiten helfen nicht, Sinnhaftigkeit aufzudecken. Ich glaube sehr viel mehr, dass das Ganze eine Ebene tiefer liegt, dass man mehr im inneren Dialog eben Sinnhaftigkeit finden kann und auch in der Beziehung zu anderen Menschen.
Aber dann wäre der andere Lebensentwurf, man fährt in einen Shaolin-Tempel oder bleibt man in einem buddhistischen Kloster und beginnt zu meditieren, und ist man mit sich selbst im Reinen nach so 15 Jahren der Erleuchtung. Und ist das der Weg? Dann ist man...
Wenn das funktioniert, ist das sicherlich ein Weg. Ich glaube, was da fehlt, ist die Verbindung. Also das muss man schon mögen und dafür muss man schon geboren sein, würde ich sagen. Ich persönlich würde sagen, es ist, was lehrt uns da die Stoa? Es ist immer ein Maß halten, ein immer eher etwas weniger als zu viel haben. Und es ist praktisch eine Offenheit für Möglichkeiten und eine Offenheit für Interaktion mit anderen Menschen. Also allein auch so aus sozialer Sicht, der Mensch ist sehr darauf programmiert, in sozialer Interaktion sehr zufrieden zu werden. Es ist etwas, was uns liegt. Und die meisten modernen Mechanismen verhindern diese direkte soziale Interaktion. Entweder ist ein digitales Tool dazwischen oder man hat oft gar keinen persönlichen Kontakt mehr. Es sind oft Prozesse, die abgespielt werden und weniger wirklicher interessanter Kontakt. Überlegen Sie mal, wann haben Sie das letzte wirklich interessante persönliche Gespräch geführt mit jemandem, der Sie berührt hat? Die meisten Leute müssen da sehr lange überlegen und ist ja, nicht einfach.
Ich bin da sehr privilegiert, weil per se mein Job ist Interaktion.
Das stimmt. Das stimmt, das merkt man und das kann ich für mich auch in Anspruch nehmen. Mein Job ist auch Interaktion und deswegen mag ich ihn auch so gern. Aber es ist trotzdem, wenn ich jetzt ans Private denke, wenn ich ans Private denke, wird schon schwieriger. Also wenn ich jetzt mal an die Konversation außerhalb des Beruflichen denke, also bei mir wird es da dünner, muss ich sagen, wenn ich daran denke, wann ich wirklich eine interessante, bereichernde Konversation geführt habe, nicht so einfach.
Professor Hoffmann, legen Sie einen Podcast auf, dann lernen Sie solche spannenden Menschen kennen. Ich bin auch sehr dankbar dafür, auch mit Ihnen ein Gespräch führen zu dürfen, weil das ist ja etwas, was immer eine neue Facette des Lebens aufmacht und was bei Steuer mir gut gefallen hat, auch in Bezug auf die Dinge, auch in Bezug auf Luxus, die sagen, solange du daran nicht hängst, sondern nur es partiell genießt, ist das alles kein Thema. In dem Moment, wo das zu einem zwanghaften haben wollen wird, hat man ein Problem. Deswegen habe ich keinen Porsche und das interessiert mich auch, ehrlich gesagt, 0,0. Ja. Weil, und ich glaube, die gesamte Forschung über Gluck und Co. auf einer Seite sagt, dass es, weiß nicht, zur Hälfte schon genetisch prädeterminiert und auf der anderen Seite Beziehungen machen so einen riesen Teil davon aus. Auch ohne Porsche kann man sehr glücklich sein, ja.
Ich würde fast sagen, es ist einfacher, ohne Porsche glücklich zu sein als mit Porsche. Aber manche Leute wählen auch gerne einen etwas anspruchsvolleren Weg. Das ist ja gar nicht unbedingt falsch. Ich glaube nur, er spielt einfach keine Rolle. Also es ist, ob sie ihn haben oder nicht, spielt für ihr Glück keine Rolle. Und wie gesagt, Glück ist die falsche Kategorie. Es ist ein Nebenprodukt. Es ist ein Abfallprodukt, wenn man so möchte. Es geht um andere Dinge. Und wenn das als Abfallprodukt entsteht, ist das schön, kann man das zur Kenntnis nehmen und sich daran erfreuen. Aber wenn nicht, ist es eben auch nicht schlimm. Und Ich bin da ganz bei Ihnen. Das, was Sie sagen, stammt ja größtenteils von Seneca, dem ja auch immer vorgeworfen wurde, als sehr reicher Römer, sehr privilegiert zu sein. Er hat eben gesagt, ja, aber ich hänge nicht dran. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Man kann alles haben, man kann alles nutzen. Man sollte nicht dran hängen. Man sollte es problemlos wieder hergeben können oder einfach auch nicht hernehmen oder nicht benutzen. Wobei man sich dann die Frage stellen kann, für was brauche ich es überhaupt? Und dann ist man wieder am Anfang.
Genau, ja, das ist sehr wirklich sehr individuell und was Freude am Leben bedeutet, ist auch äußerst individuell und auch gegen Habituation kann man kaum ankämpfen, dass irgendwann nutze ich alles ab. Ja. Das ist
klar, das ist und das davon lebt ja der kapitalistische Konsumismus, dass sich alles abnützt und immer was Neues gekauft werden muss und immer noch ein teures Produkt auf den Markt kommt und noch elaborierter und noch seltener und was weiß ich alles. Das sind genau die Mechanismen, die ja der Kapitalismus für sich nutzt, um sich ewig weiterzubilden.
Aber sind das Mechanismen des Kapitalismus oder sind das Mechanismen der Evolution, die vom Kapitalismus monetarisiert werden?
Der Kapitalismus ist deswegen so erfolgreich, weil er sehr der Natur des Menschen entspricht. Da haben Sie schon recht. Ich glaube, es ist ein System, was psychisch sehr auf den Menschen an sich passt. Einfach dieses Sammeln, Ansammeln, Akkumulieren. Und dann damit wirtschaften sozusagen. Ich glaube allerdings schon, dass es in der Moderne etwas ist, ich nenne das immer den kapitalistischen Konsumismus, dass Konsum ein Eigenleben entwickelt hat. Also viele Leute geben ja Kaufen als Hobby an, als Freizeitbeschäftigung.
Oder als
Hobby,
Kompensation für die Lehre.
Ja, auch darüber habe ich ein Buch geschrieben. Es gibt ja auch sehr viele Konsumabhängigkeiten in unserer Gesellschaft inzwischen. Dass man wirklich sagen muss, es ist eine Sucht, die sozial benötigt ist. Mein Buch heißt Die benötigte Sucht, wo es sehr stark darum geht, wir müssen kaufen, um sozusagen uns lebendig zu fühlen, um Sinn zu erfahren angeblich. Und das sind natürlich Dinge, wo man sehr aufpassen muss. Und das sind Tendenzen, wo solche Mechanismen sehr schnell ins Negative kippen.
Und wenn man jetzt buddhistische Lehre aufgreift und ein Teil davon ist ja eine Haltung zum Leben und die sagen, life is suffering, das ist ja wirklich kein Streben nach Glück, sondern Überwindung des Leidens, hat ja auch tendenziell eher eine positiv-aktionistische Rolle, weil wenn man nicht agiert, leidet man.
Ja, wobei natürlich das würde ich gar nicht als positiv, ich würde es als vollkommen neutral werten, weil im Buddhismus, ich stehe ja dem Buddhismus auch sehr nahe, muss ich sagen, ich habe mich da auch mit sehr viel beschäftigt, ich habe auch ein Buch drüber geschrieben, insofern da also viele Bücher von mir. Die Grundkomponente des Buddhismus ist eigentlich auch diese ökonomische Negierung des Positiven wie Negativen. Also es geht sehr stark darum, in der Neutralität, in der Überwindung der Anhaftung sozusagen Ruhe zu finden. Und es ist natürlich auch eine tolle mentale Disziplin, Technik, die dahinter steht. Ich würde sagen, dass da viel drinsteckt und interessanterweise, wenn man sich mal damit beschäftigt, die mit präzisesten Beschreibungen, wie unser Geist funktioniert, unser Geistsystem, die jetzt auch von der modernen Neurologie in der Wissenschaft bestätigt wurden, sind tausende von Jahren alt. Also da gibt es Beschreibungen, die sehr akkurat treffen, wie der Geist funktioniert, wie Mechanismen im Geist sind. Und da steckt schon für mich sehr viel Wahrheit drin.
Im beruflichen Kontext, ich habe mir auch, oder im organisatorischen Kontext, ich habe mir auch einige Instrumente vorgestellt, zum Beispiel Premortem. Und wir arbeiten auch damit. Vielleicht erläutern Sie ein paar Lieblingsinstrumente, damit jeder vielleicht auch für den beruflichen Alltag etwas mitnehmen kann.
Gerne. Also was ich grundsätzlich für eines der besten Instrumente, gerade für den Beruf, aber auch fürs Private schätze, ist alles, was mit Verschriftlichung von eigener Emotionalität zu tun hat. Ich habe das in dem Buch als Emotionstagebuch aufgenommen, wo es darum geht, in diesem Fall natürlich negative Emotionen, das Verschriftlichen als Teil der Metakognition zu nutzen. Wir tendieren dazu, zwar über Dinge nachzudenken, aber das nicht strukturiert zu machen, und über die Verschriftung kann man sehr viel Struktur reinbringen. Das heißt, das ist etwas, wo man sich jeden Tag 10, 15, 20 Minuten Zeit nehmen sollte, Dinge aufzuschreiben, und zwar das nicht essayhaft, sondern strukturiert. Was habe ich empfunden? Wie war meine Interpretation? Welche Alternativen gibt es in der Interpretation? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Ich habe da in meinem Buch so eine gewisse Stichwortliste aufgestellt. Da kann man sehr gut anfangen, seinen eigenen Geist zu kartografieren. Das ist etwas, was ich sehr als Instrument sehr, sehr schätze. Ein anderes Instrument, was ich sehr mag, ist das Thema des Advocatus Diaboli, dass man das einführt in Meetings, in Prozessstruktur, dass man einem die Rolle gibt, sag du immer das Negativste, was passieren kann. Sag du immer die Probleme, jedes Problem, jede Negativität, jede Schwachstelle. Du darfst es sagen. Du darfst sagen, wenn der CEO vollkommen Schwachsinn von sich gibt. Du sollst alles, was man irgendwie negativ interpretieren kann, negativ interpretieren. Sowas gibt es normalerweise institutionalisiert in Firmen nicht. Das heißt, dieses Negative wird eben meistens ausgeblendet. Und so kann man wirklich viele Probleme rechtzeitig erkennen, wenn einer immer das Negative sagen darf. Das lässt sich auch in die Richtung des modernen Hofnarren interpretieren, dass es einfach jemand gibt, der sozusagen den Herrschenden immer ehrlich
das Bild als Spiegel vorhält.
Ja, und wo gibt es das schon? Das hat auch eine lange Tradition, der Hofnarr, das Memento Mori im alten Rom. Und das sind Dinge, das sind Mechanismen, die man eben in die Moderne übersetzen muss, aber die sehr, sehr gut funktionieren.
Wobei, da muss man, Herr Professor Hoffmann, ich habe das bei Ihnen auch gelernt, man muss darauf achten, dass das nicht immer die gleiche Person ist, weil das ihr irgendwann das anhaftet und dann ist das ungünstig. Das ist auch eine rollierende Rollenzuteilung.
Ja, absolut, da haben Sie so natürlich vollkommen recht. Das sollte nicht immer die gleiche Person machen, weil sonst wird die Person irgendwann gekündigt wegen chronischer Negativität. Das ist ein Problem, das haftet es uns irgendwann an. Oder man steigert sich auch rein, man darf natürlich nicht übertreiben. Aber ja, da haben Sie voll und ganz recht, man sollte diese ganzen Rollen natürlich rotieren lassen irgendwie. Aber das ist letztendlich eine Managementaufgabe, das sowas zuzulassen. Das liegt am Management, sowas zu implementieren und aufzusetzen. Und der Mut, den sieht man selten im Management.
Leider, ja, obwohl das am Ende des Tages die beste Früherkennung sein kann.
Ja. So wie die besten Manager die sind, die Negativität für sich zulassen können, die auch gute Verbindung zu ihrer eigenen Emotionalität haben, die Wut ausagieren können produktiv. Das sind alles Dinge, die sehr erfolgreiche Menschen oft sehr gut können.
Professor Hoffmann, Sie haben ja unglaublich viele Bücher geschrieben. Stellen wir uns folgende Situation vor. Ausgerechnet dieses Buch wird in Hall of Fame aufgenommen und Sie dürfen einen Satz drunter schreiben. Professor Hoffmann, was wäre das für ein Satz?
Ich würde wahrscheinlich sowas drunter schreiben wie, wer das Negative ausblendet, blendet die Hälfte aller Möglichkeiten aus. Also es geht mir sehr stark darum, dass das Negative seinen genau gleichberechtigten, wertvollen Platz wie das Positive im Leben hat. Und das sollte man erkennen und man sollte es nicht weglächeln und ignorieren.
Sehr schön, Professor Hoffmann. Wir stellen jedem Gast zum Abschluss des Interviews immer drei Fragen. Die drei Fragen würde ich auch gerne Ihnen stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben extrem stark geprägt hat oder für gewisse Weichenstellung sorgte?
Ja, es gibt verschiedene Bücher, die mich beeinflusst haben. Ich möchte mal kein Fachbuch nennen.
Muss nicht sein. Bitte? Muss nicht sein. Es gab ja auch Märchen.
Darf ich zwei Bücher nennen?
Sie dürfen sogar drei nennen, ausnahmsweise.
Okay, ich nenne zwei. Ein Buch, was mich ganz am Anfang meines Studiums sehr stark oder sehr positiv beeinflusst, ist die Grenzenlose Unternehmung von Ralf Reichwald, bei dem ich auch studiert habe. Das ist ein Buch, wo praktisch zum ersten Mal Informationsflüsse im Unternehmen beleuchtet werden. Und da ist mir der Satz heute noch hängen geblieben, dass erfolgreiche Unternehmensführung, der Schlüssel dazu ist die Verfestigung und Verflüssigung von Organisationszuständen ist. Und das ist ein tolles Buch, sehr grundlegend, aber finde ich großartig. Ganz toller Wissenschaftler, Herr Reichwald. Und ein anderes Buch, was mich sehr beeinflusst hat, sind die Zamonien-Romane von Walter Moers. Bin ich ein großer Fan von. Und das ist für mich mit das Beste, was in deutscher Sprache geschrieben wurde, wenn man das so sagen darf. Das sind tolle Bücher, natürlich etwas speziell. Das ist eine ganz fantastische und dabei sehr deutsche Welt, die Herr Moers da aufmacht. Und die gefallen mir auch sehr, sehr gut.
Sehr, sehr schön. Die zweite Frage wäre, was ist der beste Ratschlag Ihres Lebens, den Sie je bekommen haben oder gegeben haben?
Ich befürchte, ich habe nicht sehr viele Ratschläge in meinem Leben bekommen.
Vielleicht herausgelesen, was ist die Wahl? Zum Beispiel, der kleine Schmerz steht immer am Anfang. Das ist eine meiner Lieblingsweisheiten, wo ich sagen würde, das gehört so in mein Repertoire, ja, der Lieblingsweisheiten. Ja.
Das ist wahrscheinlich das erste, was mir in den Kopf kommt, ist, lese immer erst ein Buch, bevor du über Dinge sprichst. Also sozusagen informiert in ein Thema reinzugehen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr grundlegend, meiner Meinung nach.
Sehr schön. Und dann die dritte, zugegebenermaßen anspruchsvollere Frage, Herr Professor Hoffmann, was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist zu erkennen, dass das Leben keinen Sinn hat.
Sehr gut, sehr gut. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehört, Herr Professor Hoffmann. Vor allem von Psychologen und Philosophen kommt...
Es muss keinen Sinn machen, das ist das Schöne. Es ist sehr schön, es reicht, dass man lernt, was das reicht. Das ist sehr, sehr viel, wenn man lernt, sich am Moment zu erfreuen und alles
und
andere...
Und nicht am Porsche, habe ich verstanden. Ja, das muss man aufpassen, ne?
Hatte ich schon, habe ich wieder, bin ich wieder losgeworden, insofern.
Ich habe mir das sogar erspart. Ja,
das ist gut.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Hat mir viel Freude gemacht. Ich danke Ihnen herzlich für einen sehr wertvollen Austausch, ohne negativen Touch. Ich danke Ihnen.
Das hoffe ich doch. Und es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Es war sehr schön. Ich hoffe, man kann ein bisschen was über den Wert des Negativen mitnehmen.
Danke
Ihnen. Super. Haben Sie einen schönen Tag.
Ihnen auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.